Ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt. Der steht heute in Genesis Kapitel 6, die Verse 5 bis 13 und Kapitel 7, die Verse 11 bis 24, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: böses Planen, böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte drei Söhne: Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Es war im 600. Lebensjahr von Noah, am 17. Tag des zweiten Monats. Alle Quellen in der Tiefe brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Aber Noah und seine Frau, seine Söhne Sem, Ham und Japhet, sowie die drei Schwiegertöchter waren genau an diesem Tag in das Schiff gegangen, zusammen mit den verschiedenen Tierarten, dem Vieh, den wilden Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Sie waren paarweise gekommen, ein Männchen und ein Weibchen. Niemand fehlte, alle waren an Bord, genau wie Gott es Noah befohlen hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. 40 Tage lang fiel das Wasser vom Himmel. Die Flut stieg ständig an und hob das Schiff vom Boden ab. Die Wassermassen nahmen immer mehr zu, bis das Schiff auf dem Wasser schwimmen konnte. Bald waren sogar sämtliche Berge bedeckt. Das Wasser stand 7 Meter über den höchsten Gipfeln. Alle Lebewesen auf dem Land ertranken. Das Vieh, die wilden Tiere, Vögel, Kriechtiere und auch die Menschen. Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Niemand konnte sich retten. Nur wer sich mit Noah an Bord der Arche befand, kam mit dem Leben davon. 150 Tage lang blieb das Wasser auf seinem höchsten Stand.
Guten Morgen. Ich habe vor ein paar Tagen zufällig ein Lied gehört, wo es im Refrain heißt: Gott hat für diese Welt nur 7 Tage gebraucht. Und ich finde, genauso sieht es hier auch aus. Diese Aussage passt perfekt zu unserem Bibeltext heute. Wir sind noch immer in der Predigtserie Gute Nachricht von Anfang an. Auch wenn die Nachricht jetzt erstmal nicht so gut klang, die hier gerade vorgelesen wurde. Uns ging innerhalb dieser Predigtserie immer mal wieder darum, dass die Welt, so wie wir sie kennen, eigentlich nicht so ist, wie sie eigentlich gedacht war. Was meines Erachtens der Sänger dieses Liedes auf seine Art ganz gut auf den Punkt bringt. Man sieht, dass die Welt nicht perfekt ist. Und unser Bibeltext, der gerade vorgelesen wurde, kommt zum gleichen Fazit. Nur wird in dem Bibeltext die Schuldfrage so ein klein wenig anders beantwortet. Das liegt nicht daran, dass Gott sich mal besser ein bisschen mehr Zeit bei der Erschaffung genommen hätte, sondern, naja, an uns. Sündenfall. Darum ging es schon in 3 Predigten, die könnt ihr auf unserer Homepage gerne nachhören. Jetzt bewegen wir uns in der Geschichte der Erde ein bisschen weiter zu einem nächsten großen biblischen Marker, würde ich es mal nennen, die sogenannte Sintflut. Und bevor wir uns wirklich diesen Text auch anschauen, habe ich so ein paar, ja, keine Ahnung, philosophische Gedanken, die ich gerne mit euch teilen will. Ich glaube, dass eine Sehnsucht danach, nochmal neu anzufangen, was sehr weit verbreitetes ist. Also so mit dem eigenen Leben nochmal neu zu beginnen, um schlechte Entscheidungen revidieren zu können und eben nicht nochmal zu machen. Vielleicht auch alles ganz neu machen. Man kennt vielleicht noch diese olle Fielmann-Werbung. Ja, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, würde ich meine Brille direkt bei Fielmann kaufen. Aber auch darüber hinaus gedacht, jetzt nicht nur an mein Leben gedacht, sondern an die ganze Erde gedacht. Ich glaube, es gibt sogar auch so eine Sehnsucht, mit der ganzen Welt nochmal neu starten zu können. Aber mit dem Wissen von heute natürlich und den Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben. Dann wüsste man direkt, was gut und was schlecht fürs Klima ist. Dann wüsste man direkt, was Gesellschaften zusammenhält und verbindet. Dann wüsste man direkt, dass Krieg schlecht ist. Dann hätte es die Aufklärung schon gegeben. Den technologischen Fortschritt, Frühwarnsysteme bei Erdbeben und Unwettern. Wir könnten uns die perfekte Welt schaffen. Also theoretisch, weil wenn das so einfach wäre, naja, jetzt haben wir das Wissen, ja, wir könnten es ja auch jetzt. Und es klappt ja offensichtlich nicht so gut. Und deswegen müssten bei so einem Neustart oder dürften vielmehr bei so einem Neustart einige Dinge nicht mit dabei sein. Damit nicht alles wieder genauso wird wie jetzt, oder? Wenn man nochmal neu starten würde und Wissen und Erfahrungen, Gerätschaften mitnehmen könnte, was würde dann dazugehören? Und die noch viel größere Frage, wer würde dann dazugehören? Wer würde bei einem Neustart der Welt dabei sein und wer nicht? Ein Gewaltverbrecher wie ein Mörder? Der unfreundliche Nachbar von nebenan? Erdogan? Oder auch positiv so nur vielleicht junge und fitte Leute? Meine Freunde und meine Familie? Was ist der Maßstab für die Auswahl? Das sind natürlich ein bisschen utopische Gedanken, die vor allen Dingen in Science-Fiction-Filmen verarbeitet werden, wenn es zum Beispiel darum geht, im Universum irgendeinen fremden Planeten zu kolonisieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das Ganze ist nicht ein reines Gedankenkonstrukt, sondern im Prinzip ja genau das, was hier in dem Text passiert. Wir lesen genau von so einer Situation. Ein Neustart Gottes mit der Menschheit und die Frage, wer darf dazugehören? Die Kurzantwort ist, nur Noah und seine Familie. Gottes Maßstab scheint echt ein krasser zu sein. Und den wollen wir uns jetzt angucken. Unter drei Punkten. Erstens, es braucht einen Neuanfang. Zweitens, aber nicht mit Noah. Drittens, sondern mit Jesus. Es braucht einen Neuanfang, aber nicht mit Noah, sondern mit Jesus. Die Geschichte, die gerade in Auszügen vorgelesen wurde, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten biblischen Erzählungen. Gott hat, bisschen platt gesagt, die Schnauze voll von der Menschheit und beschließt, dass abgesehen von Noahs Familie die Welt in einer Flut vernichtet werden soll. Noah soll ein Schiff bauen, die Arche, und von jedem Tier ein Paar, also zwei Leute, zwei Tiere mitnehmen. Alle gehen rein, Gott macht hinter ihnen zu und es fängt an zu regnen. Ich glaube, es gibt von keiner Erzählung so viele Ausmalbilder wie von der. Gebt mal, wirklich, macht es mal. Gebt mal bei Google einfach bei Bilder Arche Noah ein. Abgesehen von einem sehr bekannten Gemälde bekommt man Dutzende überdimensionierte, fröhliche Tiere in einem viel zu kleinen Schiff und mittendrin der echt glückliche Noah. Man kann den Rest seines Lebens damit verbringen, Giraffen und Elefanten auszumalen. Voll die schöne Geschichte. Mit den Tieren und dem Regenbogen. Tausende, Abertausende, ich weiß nicht wie viele, Tote sieht man zum Glück auf keinem dieser Bilder. Und das meine ich gar nicht zynisch, sondern ich finde es wirklich irgendwie bemerkenswert. Wie kommt es, dass ausgerechnet die wahrscheinlich brutalste Geschichte der Bibel so sehr zu einem Ausmalbild geworden ist? Ich weiß nicht, wie viele Menschen zu der Zeit von Noah lebten, aber nach der Sintflut waren es auf jeden Fall nur noch 8. Alle anderen sind tot. Und zwar nicht irgendwie durch ein Versehen, sondern in voller Absicht von Gott vernichtet. Das ist ganz schön krass. Vielleicht gibt es diese Verniedlichung der Noah-Geschichte, weil uns der eigentliche Text ein bisschen zu krass ist. Weil es nicht auszuhalten ist. Weil die damalige Antwort auf die Frage, naja, wer wäre denn jetzt dabei, ziemlich krass ausfällt. Nämlich nur einer mit seiner Familie. Und der übrigens auch nur aus Gnade. Noah fand Gnade bei Gott. Ein sehr, sehr entscheidender Satz, den ich gleich auch noch aufgreifen werde. Und da frage ich mich, sag mal Gott, ist es dein Ernst? Hätte das sein müssen? Ich kann nicht sagen, ob du dich das auch fragst. Vielleicht hast du gar kein Problem mit dieser Geschichte, weil das ist sehr cool, du darauf vertrauen kannst, dass Gott weiß, was er tut. Und dass er gerecht ist. Vielleicht hast du aber auch kein Problem mit der Geschichte, weil du gar nicht an Gott glaubst. Und naja, dann erst recht nicht an eine Überschwemmung, die die ganze Erde umfasst hat. Ich habe vor, ich glaube 7 Jahren oder so, ich weiß nicht genau, wann er rauskam, diesen Noah-Film mit Emma Watson und Russell Crowe geguckt im Kino. Ich fand den Film nicht gut. Auch einfach, weil der Film mir an sich nicht gefallen hat. Aber auch, weil er mit der biblischen Grundlage, also dem Bibeltext quasi, sehr, sehr frei umgegangen ist. Was ich irgendwie nervig fand. Und vor dem Kino, das war in Gießen, da habe ich studiert, standen einige Leute aus einer Kirche in Gießen und haben nach dem Film Flyer verteilt. Und auf diesem Flyer stand groß drauf, was wäre, wenn die Geschichte wirklich wahr ist? Ich würde vermuten, die haben den Film selbst gar nicht geguckt, weil dann hätten sie gewusst, dass es gab schon eine Überschneidung zwischen Bibeltext und Film, aber die war nicht so groß. Und deswegen war das aus meiner Sicht ein bisschen peinlich. Aber die Frage an sich, die auf diesem Flyer stand, die war eigentlich schon eine gute. Was ist, wenn das Ganze stimmt? Einerseits das mit der Sintflut, was aber gar nicht so sehr das eigentliche Problem ist. Das ist eine große Flut, die mindestens den Nahen Osten und zumindest womöglich auch noch viel mehr, nämlich womöglich die ganze Welt umfasst hat, ist aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so krass strittig. Weil man das sogar in Gesteinsschichten zumindest aus der Region nachweisen konnte. Und das ist aber auch gar nicht so sehr die Frage, sondern eher dieses, was ist, wenn Gott diese Flut wirklich geschickt hat? Wenn er das wirklich gemacht hat, dann sind wir hier mit der Warum-Frage konfrontiert. Aber eigentlich nicht mit der Warum-Frage, warum hat Gott es gemacht? Naja, das sagt er ja. Sondern eigentlich stellt Gott uns hier die Warum-Frage. Warum habt ihr es so weit kommen lassen mit dieser Welt? Warum vertraut ihr mir nicht? Wir sind mit der Warum-Frage konfrontiert. Gott stellt sie uns. Das Ding ist nämlich, eigentlich sind wir als Menschen diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen und sich rechtfertigen müssen. Nicht Gott. Auch wenn uns das nicht passt. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht irgendwie einen Haufen Argumente bringen, warum das mit der Flut alles so seine Richtigkeit hat und Gott genau weiß, so halt in die Richtung, sondern will darauf eingehen, wie schlimm Sünde für Gott ist und wie sehr Jesus unsere einzige Hoffnung ist. Der irische Schriftsteller C.S. Lewis, den meisten durch seine Narnia-Bücher bekannt, hat das Ganze mal so formuliert, das mit der Anklagebank. Ich lese es mal kurz vor. Der Mensch des Altertums nahte sich Gott in der Haltung des Angeklagten, der vor seinen Richter tritt. Für den modernen Menschen sind die Rollen vertauscht. Er ist der Richter und Gott sitzt auf der Anklagebank. Gewiss, der Mensch ist ein wohlwollender Richter. Falls Gott einen vernünftigen Verteidigungsgrund dafür haben sollte, dass er der Gott ist, der Kriege, Armut und Seuchen zulässt, ja, dann ist der Mensch bereit, ihn anzuhören. Die Verhandlung könnte sogar mit einem Freispruch enden. Aber das Entscheidende ist, der Mensch sitzt auf dem Richterstuhl und Gott auf der Anklagebank. C.S. Lewis beschreibt hier einen Rollentausch. Wir Menschen haben mit Gott die Rollen getauscht. Allerdings würde ich ihm tatsächlich in einem Punkt gar nicht so sehr recht geben, nämlich darin, dass es nur so ein modernes Phänomen ist. Wenn ihr die letzten Predigten mitverfolgt habt, dann habt ihr vielleicht noch vor Augen, wie schon die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, diese Rollen vertauschen wollten. Sie wollten selbst bestimmen, was richtig und was falsch ist, statt auf Gott zu vertrauen. Sie wollten sich selbst auf den Richterstuhl setzen und nicht mehr auf Gottes Urteil vertrauen. Sie wollten selbst Gott sein. Und ab da zieht sich das immer und immer und immer weiter durch, das Umdefinieren von Gut und Böse. Letzte Woche ging es darum, wie Adam und Evas Sohn Kain seinen Bruder Abel umbringt. Was in den Generationen dann danach passiert, bis hin zu Noah. Das liest sich wirklich wie so ein, es wird immer und immer schlimmer. Es wird beschrieben, dass es den ersten Gewaltherrscher auf Erden gab, einen Diktator quasi. Dann schreibt einer ein poetisches Lied darüber, wie er Leute umgebracht hat. Und deshalb kommt Gott zu diesem bitteren Fazit, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eins im Sinn, böses Plan, böses Tun. Boah, das ist wirklich niederschmetternd. Und Gott schaut sich das nicht länger tatenlos an, sondern zieht die Menschen zur Rechenschaft. Er bestraft die Sünde gerecht per Flut. Und das klingt krass. Das Ding ist, an dieser Stelle geht es darum, wie Gott, was Gott als böse definiert hat. Nicht unbedingt, was aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht falsch ist. Wenn Gott Gott ist und ich Mensch bin, wenn er definiert hat, was gut und was schlecht ist, dann kann es sein, dass ich Dinge richtig finde, die in Gottes Augen falsch sind. Gott hat eine ganz eigene Meinung zu Sachen, zu Einstellungen, zu Überzeugungen. Und diese Meinung ist nicht zwingend deckungsgleich mit meiner Meinung, mit meiner Einstellung, mit meiner Überzeugung. Und ich werde noch anmaßender, seine Meinung ist die entscheidende. Da, wo sich das Ganze nicht überschneidet, mein Gut und Böse und Gottes Gut und Böse, da kann man von Sünde reden. Da, wo ich Gut und Böse anders definiere, als Gott es tut und auch entsprechend danach lebe, kann man von Sünde reden. Und es können sogar Sachen sein, die keinem wehtun oder die gesellschaftlich akzeptiert sind. Gottes Gut und Schlecht umdefinieren zu wollen, das ist das Urproblem dieser Welt und drückt sich aus unserer Sicht nicht nur durch krasse Gewalt oder sowas aus, sondern kann in einem sehr schönen Gewand daherkommen. Und deswegen hat auch zur Zeit von Noah nicht unbedingt einer dem anderen den Kopf eingeschlagen und alle haben gelebt wie irgendwelche Höhlenmenschen oder so, sondern es hat einfach keiner nach Gott gefragt. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben, sondern jeder wollte selbst Herr seines Lebens sein und auch selbst über Gut und Böse bestimmen. Aber es funktioniert nicht. Und ich finde, das ist eine Sache, die sehr schön sich in dem Film Bruce Allmächtig zeigt. Eine eher absurde Komödie, in dem Bruce für einige Zeit Gott ist, sich um Gebete kümmern muss, eben allmächtig ist. Aber irgendwie mit seinem menschlichen Verstand. Und natürlich scheitert er darin ziemlich grandios, er löst Chaos aus. Und überspitzt zeigt sich da ganz gut, ja, wir Menschen sind nicht Gott. Auch nicht mit ein paar mehr übernatürlichen Fähigkeiten, sondern Gott ist Gott. Oder eben mit den Worten von C.S. Lewis, nicht er sitzt auf der Anklagebank und muss sich für sein Tun rechtfertigen, sondern wir sitzen dort. Nicht er muss sich rechtfertigen, dass das Beschriebene hier passiert oder dass er es sogar veranlasst, sondern die Menschen zur Zeit von Noah, die hätten sich eigentlich rechtfertigen müssen, warum sie so mit der Welt umgegangen sind und auch miteinander umgegangen sind und mit Gott so umgegangen sind. Und es zieht sich durch. Leider auch bis heute und auch noch viel länger. Dieses Fazit in Vers 5, was ihr da nachlesen könnt, ist leider so ein biblisches Dauerfazit. Zur Zeit von Noah, also sehr früh in der Menschheitsgeschichte, fragten Menschen nicht nach Gott und waren, also definierten selbst Gut und Böse. Dann auch zur Zeit des Volkes Israel, auch im Alten Testament, zur Zeit der Propheten, die sagen ganz Ähnliches. Und auch Paulus, so circa 60 Jahre nach Christus oder 60 nach Christus, also Jahrtausende später, beschreibt die Menschheit ohne Gott ganz ähnlich. Ihr könnt gern mal Römer 1 und 2 und die Hälfte von Kapitel 3 lesen. Boah, wenn man das liest, denkt man, es gibt gar keine Hoffnung mehr. Lest dann bitte auch Kapitel 3 noch zu Ende, weil es wird dann doch noch besser. Die Menschheit ohne Gott, also Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, werden aus biblischer Sicht als völlig verloren dargestellt. Nicht nur zur Zeit von Noah, sondern solange es Menschen gibt. Und das greift Jesus selbst auch auf an einer Stelle, wo er darüber redet, wie es sein wird, wenn er irgendwann am Ende der Zeit, also irgendwann in Zukunft, wiederkommen wird und dann alle zu sich holt, die zu ihm gehören. Und da beschreibt er so, in dieser Zeit wird es sein wie damals bei Noah. Jeder macht so irgendwie sein Ding und keiner will was mit Gott zu tun haben. Jeder will selbst Gut und Böse definieren und dann sind plötzlich alle überrascht, wenn Gott was dagegen hat. Bisschen frei übersetzt. Und es scheint einfach so ein menschliches Merkmal zu sein, was sich von Noah oder eigentlich sogar von Adam und Eva bis zum Ende durchzieht. Und das Schlimme an Sünde ist, dass es die gerechte Folge ist, zu sterben. Der Tod. Das sagt Gott ganz transparent schon vorm Sündenfall. Wenn ihr von der Frucht esst, müsst ihr sterben. Und auch danach wiederholt er das immer und immer und immer wieder. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, so formuliert es Paulus. Weil Gott das Leben ist und ein Leben ohne Gott entsprechend eigentlich
gar kein richtiges Leben ist. Die Leute zur Zeit von Noah waren nicht erst verloren, als der Regen einsetzte und die Flut kam. Sie waren es vorher schon, weil sie ohne Gott lebten. Und alles in diesem Leben hat ausgedrückt, ey, es braucht einen Neuanfang. So kann es nicht weitergehen. Wenn dieser Text eine Sache wirklich zeigt, dann wie schlimm Gott Sünde findet. Unser Sündenverständnis kann eigentlich gar nicht groß genug sein, weil Sünde für Gott eine riesige Sache ist. Gleichzeitig gilt das auch für Gnade. Unser Gnadenverständnis kann gar nicht groß genug sein. Darauf komme ich gleich. Und deswegen sagt Gott hier, okay, ich starte nochmal neu mit Noah und seiner Familie. Denn die Sünde hier nimmt Überhand und ich kann und will nicht zulassen, dass die Menschheit sich immer und immer und immer weiter von mir entfernt und sich in diese Richtung entwickelt. Und das Krasse ist, es wird eigentlich ständig immer krasser, so wie Gott hier handelt, wäre es gerecht, wenn er zu jeder anderen Zeit vor Jesus auch gehandelt hätte. Das, was er hier tut, ist das Gerechte, weil er die Menschen für die Folgen der Sünde bezahlen lässt. In jedem Moment, wo er das nicht getan hat, handelt Gott gnädig, wie ein Schuldner, der sein Geld nicht zurückfordert, obwohl es eigentlich sein gutes Recht wäre. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn Gott mir geben würde, was ich für meine Taten und wie ich bin verdiene, dann müsste ich eigentlich auf der Stelle tot umfallen. Wegen Sünde. Das ist so krass und gleichzeitig so anstößig. Das will ja keiner hören. Wenn man das jetzt weiterdenkt und sich darauf einlässt, dann stellt sich tatsächlich die Frage, warum wurde eigentlich Noah gerettet? Zweiter Punkt. Es braucht einen Neustart, aber nicht mit Noah. Es klingt ein bisschen provokant, weil es so klingt, als hätte Gott es mit Noah nicht machen dürfen. Das meine ich gar nicht so sehr. Es brauchte den Neustart. Aber auch Noah ist nicht der Retter. Und zwar der Retter, den Gott ganz am Anfang, das war in 1. Mose 3, Vers 15, angekündigt hat. Der wurde da als Schlangenzertreter bezeichnet, der das Böse besiegen wird. Noah ist nicht der Retter, sondern Noah ist ein Geretteter. Gerettet wurde er, weil er auf den Retter vertraut hat. Stefan hat es letzte Woche sehr schön dargestellt, dass es sein kann, dass es bei Kain, also Kain und Abel, der seinen Bruder umgebracht hat, sein kann, dass er statt auf den angekündigten Retter zu vertrauen, gedacht hat, er selbst wäre irgendwie dieser Retter. Er wäre der, der das alles wieder gerade biegt. Bei Noah zeigt sich auf jeden Fall das Gegenteil. Man erfährt neben einigen biografischen Details eigentlich gar nicht so viel über ihn. Er macht auch den Mund die ganze Zeit nicht auf, aber man erfährt so ein paar Eigenschaften seines Charakters. Die sind entscheidend. Noah fand Gnade beim Herrn. Noah war ein rechtschaffender Mann. Er ging seinen Weg mit Gott und er hörte auf Gott. Oh, wie herrlich. Auf Gott hören, das Gute tun und seinen Weg mit ihm gehen. Noah scheint ein richtig herrlicher Mensch gewesen zu sein. Einer, mit dem man sich gern umgibt. Aber, ganz kleiner Ausblick, auch bei Noah zeigt sich der Sündenfall oder vielmehr an Noah. Nachdem er wieder aus der Arche raus ist, ist die letzte Sache, die man über ihn erfährt, dass er nackt und betrunken in seinem Zelt liegt und es richtig, richtig Familienstress gibt. Und deswegen ist der entscheidende Satz hier wirklich der, Noah fand Gnade beim Herrn. Auch dieser herrliche Mensch wird allein aus Gnade gerettet. Nicht, weil er es verdient hätte oder viel geleistet hat, sondern aus Gnade. Noah hat darauf vertraut, dass er diesen Retter braucht. Er hat Gott vertraut, dass er Gott ist und dass er selbst Mensch ist. Und Gott schenkt ihm Gnade. Große biblische Personen werden oft so sehr heldenhaft dargestellt. Aber gar nicht in der Bibel selbst, sondern oft so in Predigten oder auch in Büchern. Als Vorbilder und so. Das, was Noah hier zum Vorbild macht, ist sein Vertrauen auf den Retter, der kommen wird. Wenn du dich nach Vorbildern sehnst, dann schau nicht nach Leuten, die irgendwie ein krasses Selbstvertrauen haben, sondern nach Leuten, die auf Jesus vertrauen, den guten Retter. Und entsprechend ist der Neustart mit Noah nicht der Neuanfang, der das Sündenproblem jetzt lösen wird. Nicht nach der Sintflut, wenn man dann weiterliest, ist relativ zügig, ist gefühlt wieder alles, wie es auch vor der Sintflut war. Und Noah selbst ist Teil des Problems. Und gleichzeitig für uns eine so starke Erinnerung daran, dass Gott rettet. Ja, es waren hier nur acht. aber er hat die gerettet, die auf ihn vertraut haben. Und dieser Charakterzug Gottes, der ist schon immer der gleiche. Im Alten Testament, im Neuen Testament, bei uns heute. Gott rettet, indem er Gnade schenkt. Er rettet die, die auf ihn vertrauen. Nicht als Anerkennung oder Verdienst für mein Tun oder wie toll ich bin, sondern es ist ein Geschenk. Das Geschenk der Gnade. Und die Sintflut zeigt, dass Gott sehr, sehr konsequent ist in dem, was er tut. Er bestraft die Sünde der Menschen hier sehr konsequent. Aber er ist nicht nur sehr konsequent, wenn es um Sünde geht, sondern auch, wenn es um diese Gnade geht. Wo, wenn ich so drüber nachdenke oder bei der Vorbereitung drüber nachgedacht habe, dann schon wieder eine neue Frage aufkam. Nämlich die Frage danach, wenn es jetzt mit dieser Sintflut wirklich das Gerechte war, also die Sünden zu bestrafen, und aber die Menschen nach dem Neustart weiter gesündigt haben, dann müsste er ja eigentlich, streng genommen, immer und immer und immer und immer wieder genau das wieder tun. Eine Sintflut schicken oder auf irgendeine andere Art Sünde bestrafen. Was krass ist. Ich hatte schon kurz den Römerbrief erwähnt, die ersten 2,5 Kapitel, in denen Paulus ja eine ganz ähnliche Situation beschreibt, wie zur Zeit von Noah. Aber dann geht's noch weiter und das Ende von Kapitel 3 ist wirklich herrlich. Da will ich jetzt 2 sehr kompliziert klingende Verse vorlesen, die ich dann auch ein bisschen erkläre. Ab Vers 25. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit, also Paulus ungefähr 60 nach Christus, durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen in Jesus setzt. Endlos lange Sätze. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Was Paulus damit sagen will, ist, die Antwort auf die Frage, also oder Paulus gibt die Antwort auf die Frage, warum bestraft Gott eigentlich nicht in einer Tour und durch die Bank weg ständig alle, wenn das das Gerechte wäre? Warum nicht ständig Sintflut? Das wäre doch das Konsequente. Und die Antwort ist, Gott hat Jahrtausende lang Nachsicht geübt, weil er schon wusste, Jesus wird kommen und er wird es bezahlen. Zu Noahs Zeit hat er quasi einmal sehr konsequent deutlich gemacht, was eigentlich der faire Lohn für uns Menschen wäre. Aber danach hat er sehr, 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 sehr oft Nachsicht geübt, in dem Wissen, dass Jesus kommen wird und die komplette Strafe, die wir eigentlich verdienen würden, auf sich nimmt. Noah fand Gnade bei Gott, weil er auf den kommenden Retter, von dem er fast überhaupt gar nichts wusste, vertraut hat. Und das bisschen hat Gott ihm angerechnet und ihn gerettet. Das bisschen Vertrauen, das bisschen Gnade, da konnte nicht viel sein, weil außer Genesis 3, Vers 15 war da noch nicht viel Hinweis auf den Retter. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand wird gerettet außer durch mich. Und diese Aussage galt nicht erst seit dem Jahr 30 nach Christus, als Jesus auf der Welt war, sondern es galt auch schon bei Noah. Vertrauen auf den, der kommen wird. Und das bisschen Wissen, das er hatte, das reichte aus. Es brauchte einen Neuanfang, aber nicht mit Noah. Noah war nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Auch nach der Flut war die Sünde immer noch Teil dieser Welt, weil Noah ein Mensch war wie wir und damit Teil des ganzen Chaoses. Und trotzdem ist er ein leuchtender Hinweis auf diese Lösung. Denn darauf hat er vertraut und das hat ihn gerettet. Und wenn Noah diese Gnade brauchte, ja, dann auch wir. Und Gott, er schenkt sie reichlich. Es brauchte einen Neustart, aber nicht mit Noah, sondern drittens mit Jesus. Jesus ist Gottes Neustart, sein perfekter Neustart. Ja, die Sintflut war irgendwie auch ein Neuanfang, aber Gott wusste schon, dass durch diesen Neuanfang das eigentliche Problem nicht final gelöst wird. Und so ist die Sintflut für uns jetzt irgendwie auch so ein Spiegel. Selbst der damals aus Gottes Sicht gerechteste und rechtschaffenste Mensch der Welt, Noah, schaffte es nicht, dass nach einem Neustart der Welt alles besser wurde. sondern auch er wird aus Gnade gerettet. Auch er ist ein Sünder. Und das Gleiche würde auch für all unsere Neustart-Ideen gelten. Egal, wen du mitnimmst, das Sündengehen, das steckt in uns. Und deswegen braucht es einen anderen Neustart. Und der kam mit Jesus. Mit Noah wurde einer gerettet und alle anderen mussten sterben. Und das Problem blieb trotzdem. Mit Jesus stirbt einer, damit alle anderen gerettet werden können. Und das Problem ist weg. Das ist genau das, was Paulus auf komplizierte Art ausgedrückt hat. Jesus hat die Schuld bezahlt. Oder mal ein bisschen anders formuliert, Jesus ist der eine und der einzige, bei dem völlige Deckungsgleichheit besteht zwischen dem, was er gut und schlecht findet und danach handelt, und dem, was Gott als gut und böse definiert hat. Weil er selbst Gott ist. Er ist der Einzige, der nicht sein Ding machen wollte, sondern Gott ganz treu war. Und er gesagt hat, die Folgen von diesem Verdrehen von Gut und Böse, all die entstandene Schuld, das, wofür Gott die Menschen bestrafen müsste, das nehme ich auf mich. Gott bestraft mich. Ich zahle die Zeche plus Trinkgeld. Und damit ist die Schuld beglichen. Und ich habe eben gesagt, dass wenn Gott mir das geben würde, was ich verdiene, ich auf der Stelle tot wäre. Weil Sünde den Tod zur Folge hat. Es stimmt schon, aber es ist tatsächlich nur der erste Teil der Wahrheit. Gott gibt mir nicht, was ich verdiene. Ja, er gibt mir, was Jesus verdient. Und Jesus hat er das gegeben, was ich verdient hätte. Jesus hat für mich und für dich den Tod gewählt und schenkt uns dafür Leben und Gnade und Annahme und Liebe und auch ein bereinigtes Gewissen. Ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Ich bekomme, was Jesus verdient. Und das Gleiche will er dir auch geben. Das ist nicht fair, nee, aber es ist ganz schön gut. Und das Schönste daran ist, das Ganze war kein Versehen, dass Jesus gestorben ist. Ich muss nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Sondern Jesus wusste, dass es notwendig war. Jesus wusste, dass es die einzige Möglichkeit ist. Und er hat es gern für mich und für dich getan. Weil es der einzige Weg war, die Schuld der Sünde zu begleichen. Das ist der Neustart, der notwendig war. Und das ist der Neustart, der ausreichend war. Jesus ist der Neustart, den du brauchst. Die Sintflut zeigt uns, wie schlimm Sünde für Gott ist. Noah ist dabei ein Teil des Problems und nicht die Lösung. Aber er ist ein leuchtender Hinweis auf die Lösung. Auf Jesus, den, der die Schuld beglichen hat. Es brauchte einen Neuanfang, aber nicht mit Noah, sondern mit Jesus. Dankbarkeit ist die angemessene Reaktion darauf. Amen.